Einen wunderschönen Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher.
Hallo und herzlich willkommen zu Beide Seiten live.
Ja, und wenn sich zwei streiten, dann freut sich im Normalfall der Dritte.
Ganz genau so ist es. Und wenn sich drei streiten, dann freut sich der Erste, zumindest in der österreichischen Politiklandschaft.
Ja, ÖVP, SPÖ und NEOS sind auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen und damit freut sich jetzt eben FPÖ-Wahlsieger Herbert Kickl.
Nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen hat der selbsternannte Volkskanzler jetzt alle Trümpfe in der Hand.
Ja, und was Kickl dabei zusätzlich in die Hände spielt, das ist, dass die ÖVP auch parteiintern alles andere als einig und geschlossen ist.
Manche in der ÖVP können sich eine Regierungsbeteiligung als Handlanger der FPÖ vorstellen. Andere ÖVPler sagen, dass die FPÖ unter Herbert Kickl regierungsunfähig ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Jetzt stellt sich die Frage, zerreißt es die ÖVP da jetzt wie ein Blatt in einem Häcksler oder gelingt im Handumdrehen eine neue blau-schwarze Regierung?
Ja, und wie regierungs- und handlungsfähig ist die FPÖ tatsächlich?
Ja, wir beleuchten da heute beide Seiten und das geht Hand in Hand, wenn wir eben schon bei der Hand bleiben, und zwar mit Innenpolitik-Chefreporterin Manuela Reidl. Hallo Manu, schön,
hallo,
dass du
hallo.
Da bist. Und mit unserem Puls24-Journalisten mit Manfred Schmidt. Hallo Manfred.
Hallo, beiden Händen.
Die ÖVP nimmt die Einladung der FPÖ also an. ÖVP, Obmann Christian Stocker sagt dazu heute Folgendes.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern Abend hat mich der Obmann der Freiheitlichen Partei zu einem Gespräch eingeladen. Ich werde dieses Gespräch führen. Das habe ich dem Obmann der Freiheitlichen Partei in einem Telefonat auch mitgeteilt.
Ja, das heißt, die ÖVP ist verhandlungsbereit. Gleichzeitig gibt es viele, die eine Zusammenarbeit ablehnen mit der FPÖ innerhalb der ÖVP.
Manu. Also die Lage für die ÖVP ist derzeit wahnsinnig prekär. Ich argumentiere heute, warum es gar nicht unwahrscheinlich ist, dass es die ÖVP, diese einst so staatstragende Partei, in diesem Prozess sogar zerfetzen könnte und warum es zu Abspaltungen einzelner Listen kommen könnte. Natürlich versucht Christian Stocker jetzt die berühmte 180-Grad-Kehrtwende, der neue ÖVP-Chef. Wir haben in den letzten Tagen drüber gesprochen, vor der Wahl, oh mein Gott, mit Kickl kann man auf keinen Fall zusammenarbeiten und jetzt das. Er versucht jetzt, sich neu zu positionieren und der ÖVP sozusagen diesen Auftrag, wir werden euch beschützen, wir werden dafür sorgen, dass die Grundrechte erhalten bleiben, die Pressefreiheit, die Meinungsvielfalt und das gute Verhältnis zur EU. So drückt er das heute aus in Bezug auf die bevorstehenden Verhandlungen mit der FPÖ.
Es muss ehrlich beantwortet werden, ob wir ein konstruktiver und verlässlicher Teil der Europäischen Union sein wollen oder das Gegenteil. Es muss ehrlich beantwortet werden, ob wir uns an der freien Welt orientieren oder an Diktaturen.
Das wäre ja an und für sich eine Rolle, die der ÖVP gut steht und in der sie sich auch gut gefällt. So, ja, der Kickl wird jetzt Kanzler, aber wir sorgen dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Nur, ich denke nicht, dass Herbert Kickl das zulassen wird. Diese Pressekonferenz gestern, dieses Statement, das er abgegeben hat, das war eindeutig darauf angelegt, die ÖVP größtmöglich zu erniedrigen in den kommenden Wochen dieser Verhandlungen. Da hat er unter anderem das gesagt.
Es gehört dazu die Einsicht, wer die Fehler der Vergangenheit zu verantworten hat, die unser Land in eine ganz, ganz schwierige und in eine herausfordernde Situation gebracht haben, wo die Fakten ja jetzt ganz, ganz anders aussehen, als das noch vor einigen Monaten der Fall gewesen ist. Und es kann nicht so sein, dass wieder das passiert, was wir schon so oft erleben haben müssen, dass niemand irgendeinen Teil der Verantwortung tragen möchte.
Also der FPÖ-Chef triumphiert da jetzt und legt der ÖVP die Daumenschrauben an. Und zwar so sehr, dass, und das fand ich heute sehr amüsant laut einer Standard-Recherche, selbst bei industriellen und ÖVP-nahen Unternehmen jetzt auf einmal das Muffensausen aufkommt und die sich überlegen, ob man es nicht doch nochmal probieren soll mit dieser Dreierkoalition. Nur zur Erinnerung, es war der ÖVP-Wirtschaftsflügel, der maßgeblich daran beteiligt war, nicht natürlich allein schuldig, aber sehr daran beteiligt war, dass diese Verhandlungen gescheitert sind für die Dreierkoalition.
Das heißt aber, die einen sagen, interne Probleme, vielleicht zerreißt da eben die ÖVP, aber auf der anderen Seite betont ja die ÖVP selbst immer wieder und die ganze Zeit, wir stehen geschlossen zusammen als Partei, Manfred.
So ist es. Das wird fast schon mantraartig immer wiederholt heute auch von, ich wollte schon sagen, Generalsekretär Christian Stocker, mittlerweile Bundesparteiobmann Christian Stocker, hätten wir uns vor einer Woche auch noch nicht
gedacht.
Manchmal geht es sehr schnell. Mal schauen, was wir morgen sind. Aber der hat das heute bei der Pressekonferenz auch wieder betont. Schauen wir kurz rein.
Die Einigkeit und Geschlossenheit der Volkspartei ist eine nach wie vor aufrechte, unveränderte und gerade die schwierigen Regierungsjahre der Vergangenheit, die auch für die Parteien, also für die Volkspartei, keine einfachen Jahre waren, haben gezeigt, dass wir sehr geschlossen sind und hier auch in Zukunft uns diese Stärke bewahren werden.
Ja, man darf ja kein Geschlossenheitsdrinkspiel beginnen, weil das könnte ganz böse enden, so oft wie das von der ÖVP derzeit betont wird. Ich würde da drei Argumentationslinien sehen, die für eine Geschlossenheit sprechen. Die erste ist, es wird persönlich, ich bin 38 Jahre alt, seitdem ich auf der Welt bin, ist die ÖVP in einer Regierung drinnen. Das heißt, irgendwas müssen die wohl machen, dass sie es immer wieder schaffen, in einer Regierung drinnen zu sein, entweder als Kanzler oder als Vizekanzlerpartei. Und es spricht vieles dafür, dass sie jetzt wieder schaffen würden, denn an der Macht zu bleiben ist doch viel angenehmer, als nicht an der Macht zu sein. Die härteste Bank ist die Oppositionsbank oder vielleicht die Anklagebank, die könnte noch härter sein, aber die, in dem Fall ist es die Oppositionsbank, die da winken würde, und da sagt die ÖVP wahrscheinlich sicher nicht, wir bleiben lieber an der Macht. Das zweite ist, die ÖVP hat die Partikularinteressen in ihrer DNA drinnen, das sind ja verschiedene Bünde, Manu hat schon angesprochen, da gibt es den Wirtschaftsbund, den Arbeitnehmerflügel, da gibt es den Bauernbund, die Senioren.
Und alle muss man irgendwie zufriedenstellen, oder?
So ist es, und bisher ist es offenbar gelungen, die alle wieder unter einen Hut zu bekommen. Wahrscheinlich bedingt durch das Erste, und zwar, dass sie an der Macht waren. Da konnte man die ganzen Flügel irgendwie wieder befrieden. Und das Dritte ist, wenn wir in die Bundesländer schauen, da funktioniert's ja. Da habe ich eine Grafik mitgebracht mit einer Österreich-Karte, wo man sieht, es ist so, dass das Land schon ziemlich schwarz-blau gefärbt ist. In der Steiermark sogar blau-schwarz gefärbt. Also in den Bundesländern funktioniert es, dass die ÖVP geschlossen ist und mit der FPÖ koaliert. Da zerfetzt es niemanden. In der Steiermark, wie schon ausgeführt, da ist sogar der erste blaue Landeshauptmann im Amt mit Marek Hunasek, und die Steiermark ist bisher noch nicht explodiert. Also da ist es schon so, die Geschlossenheit, die könnte doch da sein.
Da ist es aber auf der anderen Seite so, dass die ÖVP intern und viele Funktionärinnen und Funktionäre selber einen riesengroßen qualitativen Unterschied sehen zwischen diesen Landesregierungen und einem Bundeskanzler Herbert Kickl, der jetzt ermöglicht wird. Und sehr viele befürchten, dass mit diesem Steigbügelhalter für die FPÖ-Dasein wirklich Grund und Kern der ÖVP ausgehöhlt werden. Da melden sich so viele zu Wort und sagen genau das. Der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, die ehemalige Beraterin und Strategin von Wolfgang Schüssel, Heidi Glück, der Linzer ÖVP-Chef Martin Heyert, der Wiener ÖVP-Chef Mara, also ganz, ganz viele melden sich da jetzt zu Wort. Das rumort ganz gewaltig. Einige Ministerinnen und Minister, die jetzt in der ÖVP-geführten Regierung sind, sagen jetzt schon, wir sind mit den Blauen nicht mehr mit dabei und schließen eine Zusammenarbeit in dieser Regierung aus. Und auch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, unabhängig davon, ob sie mit der ÖVP sympathisieren oder nicht, finden, die ÖVP habe ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und das hat sich heute auch so ein bisschen symbolisch ausgedrückt an den Wänden der ÖVP-Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse, die beschmiert worden sind. Da war zufällig unsere Reporterin Nadja Buchmüller gerade vor der Türe und sich das angeschaut und mitschneiden können. Hier stinkt's nach brauner Scheiße, steht da zum Beispiel. Also die ÖVP hat gerade einen massiven Imageschaden hinnehmen müssen durch diese 180-Grad-Wendung des vorher vor Kickl-Warnens und dann doch mit ihm zusammenarbeiten Wollens.
Die FPÖ und die ÖVP, Kickl und Stocker, kann das was werden? Diese Frage stellen nicht nur wir uns alle gemeinsam, sondern diese Frage stellt sich eben auch die Bevölkerung. Und deshalb haben wir sie abgefragt bei unserer heutigen Frage des Tages auf puls24.at.
Und das ist das Ergebnis. Die Österreicherinnen und Österreicher, die Teilnehmenden bei dieser Frage des Tages, sagen mit Mehrheit, ja, die werden sich in kurzer Zeit einig sein. Kickl und Stocker, 47%, sind der Meinung, dass sich das ausgeht für ÖVP und FPÖ. Ich bin für Neuwahlen, sagen 30% der Befragten. Und nein, das geht sich nicht aus, sagen 23% der Teilnehmenden. Die Frage des Tages gibt es natürlich auch morgen wieder auf puls24.at.
Ja, und eine andere wesentliche Frage lautet da auch, wie regierungsfähig ist eigentlich die FPÖ?
Ja, da schauen wir uns an, wer da derzeit als mögliche Ministerinnen und Minister der FPÖ gehandelt wird. Da gibt es schon einige Namen, die da genannt werden. Da sind durchaus bekannte Namen dabei. Generalsekretär Christian Hafenecker zum Beispiel oder die Obfrau der Salzburger FPÖ, Marlene Swatzek. Wie regierungsfähig ist das Personal der FPÖ tatsächlich? Manfred, vor allem natürlich die FPÖ selbst, sagt, lasst uns ran, wir schaffen das.
So ist es. Die FPÖ sagt, wir haben aus unseren Personalfehlern gelernt. Die Geschichte der FPÖ ist ja reich an blauen Personalmissgeschicken. Und Heinz-Christian Strache, der ehemalige FPÖ-Chef, der hat bei einer Pro- und Contra-Sondersendung am Sonntag Folgendes gesagt. Können wir kurz reinschauen.
Man war inhaltlich mit den Reformschritten, die damals begonnen worden sind, zufrieden und hätte das gerne fortgesetzt. Das hört man immer wieder. Und deshalb war ja auch der Wählerauftrag beim Wahlsonntag ganz klar der, dass man gesagt hat, sogar mit einer Positionsverschiebung FPÖ auf Platz 1, ÖVP auf Platz 2, macht wieder diese Mehrheit, diese gemeinsame, die wir präferieren als Bevölkerung und setzt dort die Reformschritte fort, die damals nicht fortgesetzt worden sein konnten.
Ja, und da hake ich jetzt gleich ein und komme mit der anderen Seite daher. Heinz-Christian Strache erklärt jetzt also, warum die FPÖ gelernt hat aus vergangenen Fehlern und so regierungsfähig sei. Aber wir haben ihn ja gesehen, als er selber in einer damals noch ÖVP geführten Regierung saß, als Vizekanzler im Ibiza-Video, wie er einer Frau, die er für eine reiche Oligarchin gehalten hat, angeboten hat, dass sie die Kronenzeitung kauft und alle anderen Parteien runterschreibt und dass er ihr dafür Staatsaufträge zuschanzt und wie er ihr erklärt hat, wie man an dem Rechnungshof vorbei an Parteien spenden kann und so weiter. Also er ist ja schon ein Protagonist gewesen, der manche zweifeln lässt, dass die FPÖ, so sie dann in Regierungsverantwortung ist, so gut performt. Als weitere Beispiele werden da oft genannt eine Beate Hartinger-Klein, ehemalige Sozialministerin, die uns gesagt hat, sie reformiert die Krankenkassen so, dass uns eine Patientenmilliarde übrig bleibt. Vor ein paar Wochen oder Monaten hat sie in einem Untersuchungsausschuss gesagt, das wäre alles nur ein Marketing-Gag gewesen. Also da sind schon in der Vergangenheit einige Dinge passiert, die sehr viele Zweifel aufkommen lassen bei vielen, wie gut sich FPÖ Ministerinnen und Minister in ihren Ämtern tatsächlich tun. Mhm.
Ja, also da gebe ich dir recht, bei Hartinger-Klein, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie das aber ein bisschen auch der ÖVP umgehängt, dass dieser Marketing-Schmäh vor allem...
Das hätte sich da kurz überlegt,
Dass eigentlich Sebastian Kurz dann schuld ist. Also dieses Schuldzuweisen, das ist jetzt nicht neu, das gab es früher auch schon.
Und als Beispiel habe ich noch Karin Kneißl, ehemals Außenministerin, jetzt die Putin-Versteher und Putin-Erklärerin im russischen Staatsfernsehen.
So ist es. Der Knicks dürfte sich ausgezahlt haben bei der Hochzeit von Wladimir Putin. Es gibt natürlich Kandidaten, die gescheitert sind. Das ist aber jetzt kein FPÖ-Unikum, würde die FPÖ wahrscheinlich sagen. Mhm. Wir erinnern uns an die Kollegin Aschbacher, die frühere Arbeitsministerin. Wir erinnern uns an einen grünen Gesundheitsminister, Wolfgang Mückstein. Oder wir erinnern uns vielleicht nicht mehr dran. Der war schneller wieder weg, als seine Grippe wieder auskuriert war. Aber es gibt schon Namen und Leute, die was drauf haben, versichert die FPÖ wieder. Mhm. Wir haben die Liste gesehen, zum Beispiel Arnold Schiefer. Der ist so das Wirtschafts- und Finanzmastermind der FPÖ. Der hat das Wirtschaftsprogramm umfassend mitgeschrieben und der wäre auch ministrabel, sagen auch Vertreter von anderen Parteien, war bei den ÖBB, ist ein Wirtschafter, also er argumentiert auch in Interviews sehr, sehr gewählt und weit weniger radikal als die Parteispitze das immer macht, auch wenn es um Sparvorgaben oder Sparmöglichkeiten gibt. Susanne Fürst wäre auch eine Kandidatin zum Beispiel für das Justizministerium. Die Juristin wäre schon gehandelt gewesen als Präsidentschaftskandidatin der FPÖ, wurde dann doch nichts, könnte vielleicht auch Klubobfrau werden. Also die Personaldecke ist jetzt nicht so dünn, wie man vielleicht meinen möge.
Das stimmt und vor allem den Arnold Schiefer, den du angesprochen hast, der gilt ja auch als sehr verbindend. Allerdings, wenn wir jetzt diese Liste nochmal einblenden, da sind auch Personen dabei, vor denen sich manche fürchten. Eine davon ist da die dritte von links, Dagmar Belakovic, die als Gesundheitsministerin Gesundheitsministerin als zukünftige gehandelt wird. Die hat Medizin studiert, aber hat während der Corona-Krise argumentiert, diese vollen Intensivbetten, die gäbe es gar nicht, sondern da würden auch irgendwelche Unfallopfer dazu gezählt, die zufällig auf Corona getestet worden wären. Anscheinend hat sie gedacht, dass da eine Filmproduktion im Spiel war, die dann irgendwelche Leute zwangsintubiert hat, um diese Bilder zu ermöglichen, und ist davon ausgegangen, dass die Krankenhausleitungen uns alle belügen. Und
sie hat, die Ärzte kann man sich auch distanziert.
Genau, und sie hat unter anderem das hier argumentiert.
Das ist denn das anderes als ein Maulkorb und Daumenschrauben für die Ärzteschaft, die ja selbst in einem Korsett steckt, die ganz genau weiß, was in den Spitälern los ist, die ganz genau weiß, welche Patienten es sind, die unsere Krankenhäuser zuhauf füllen. Das sind nämlich nicht die bösen Ungeimpften. Oh nein, das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen.
Genau, also die Argumentation ist, das wissen alle, aber es haben alle Ärzte in Österreich einen Maulkorb verpasst bekommen und sind zum Lügen verdammt worden. Oder ein zweites Beispiel auf der Liste ist Barbara Kolm, die du gerade genannt hast. Die ist ultralibertär. Die findet zum Beispiel, dass Steueroasen, wo internationale Konzerne ihre Gewinne verstecken, gut sind für die Marktwirtschaft, weil sie wettbewerbsfördernd sind. Also wie mehrheitsfähig und wie konsensfähig das ist, solche Einstellungen, das werden wir noch sehen.
Wir sind jedenfalls gespannt, wie es weitergehen wird und auch wer dann tatsächlich, wenn es denn jetzt auch wirklich zu einer Koalition kommen sollte zwischen Blau und Schwarz, dann eben diese Ämter übernehmen wird. Ein bisschen Geduld brauchen wir, vielleicht auch etwas länger, wir werden sehen. Vielen Dank jedenfalls, Manuel Reidl, und vielen Dank, Manfred Schmidt.
Gerne. Die Grünen, die gibt's auch noch, man möchte es für möglich halten, die spielen derzeit original gar keine Rolle in der österreichischen Politik. Oder um Kollegin Corinna Milborn zu zitieren, null, nada, niente, als gäbe es die Grünen nichts.
Ja, aber warum die Grünen derzeit eben nicht aus dieser Bedeutungslosigkeit kommen, das hat unsere Kollegin und Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn den grünen Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler höchstpersönlich gefragt.
Ich begrüße jetzt den Chef der Grünen und noch Vizekanzler Werner Kogler bei uns im Studio. Herr Kogler, danke für Ihre Zeit. Können Sie Ihre Sicht der Lage in einem Satz zusammenfassen, einem durchschnittlichen Längensatz?
Naja, da passt genau nicht, aber das Ergebnis dieser unwürdigen Abfolgen von Ereignissen ist fatal für Österreich, für Europa. Und das wäre der eine Satz.
Jetzt sind Sie Vizekanzler, Sie regieren seit 5 Jahren. Sie haben bei der Wahl deutlich verloren, aber jetzt haben auch nicht so viel schlechter abgeschnitten als die Neos, 2 Prozentpunkte.
Und spielen 2 Mandate, 0,9% ja, oder so.
Okay. 2 Mandate. Und spielen in der Regierungsbildung aber null Rolle, also richtig null, nada, niente, als gäbe es sie nicht. Warum ist das so?
Es ist jedenfalls auch falsch. Wir hätten natürlich andere Beiträge liefern können. Wir sind ja auch bis zum Wochenende jedenfalls sehr konstruktiv unterwegs gewesen, was die Möglichkeiten zur Herstellung der SPÖ-ÖVP-NEOS-Koalition betrifft, und haben ja auch unsere Unterstützung angeboten, auch Daten geliefert und Informationen. Noch einmal, das Ganze, was sich hier ereignet, ist erstens mal im Ergebnis, wie gesagt, unverantwortlich, aber für mich fast immer noch unfassbar, ungeheuerlich, und ich glaube, Sie haben es ja selber so gesagt, auch unwürdig insgesamt, weil wir ja eigentlich von intelligent handelnden Personen ausgehen sollten. Wenn alle, und wir sind ja nach wie vor nicht dabei, dass man sagen kann, dass es eine Mehrheit in Österreich gibt, riesige, dass Kickl Kanzler wird. Es ist ja offensichtlich so gewesen, dass Teile der ÖVP zumindest im Wahlkampf waren, große Teile, SPÖ, NEOS, Grüne sowieso, dass das nicht eintreten soll, was eintritt. Und wieso das dann trotzdem zustande kommt, da darf man sich schon fragen, wie das geschehen kann. Aber wir müssen eh schon wieder nach vorne schauen. Wir Grüne haben für diese Dreierkoalition angeboten, schon die 2/3-Mehrheiten anzugehen. Wir haben das ja auch öffentlich gesagt. Das ist ja nicht einmal ein Geheimprojekt, weiß auch der Bundespräsident. Wissen die damals Verhandelten, und das hätte noch was ausmachen können, weil wir ja viele dieser Reformen, um die es da angeblich ging, ja auch absichern hätten müssen.
Aber haben Sie nach dem Ausstieg der NEOS einen Anruf bekommen von der SPÖ oder von der ÖVP, ob Sie diese, da ist ja noch verhandelt worden, einen ganzen Tag lang und einen Nachmittag, zwischen ÖVP und SPÖ. Haben Sie einen Anruf bekommen, ob Sie da dabei wären oder das stützen würden?
Verhandelt worden ist nur wenige Stunden. Nein, ich habe die Lage auch mit dem Bundespräsidenten genau in diesen sensiblen Stunden besprochen. Wir haben, und muss das ehrlich sagen, keine Aufforderungen, Anrufe, Zurufe bekommen, dass es da andere Möglichkeiten auch gibt. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Auch das ist Demokratie. Ich sage aber noch einmal, gescheiter wäre was anderes.
Einige Ihrer Ministerkolleginnen, Ihrer derzeitigen, haben schon das Handtuch geworfen jetzt. Also Schallenberg hat schon gesagt, er steht nicht zur Verfügung für eine blau-schwarze Regierung. Susanne Raab hat sich gestern verabschiedet, Edstadler vorher schon. Nehammer ist zurückgetreten in Ihren Kontakten mit Ihrem jetzigen noch Regierungspartner ÖVP. Wird die ÖVP diesen Prozess als Partei, wie wir sie kennen, überleben oder formt sich da was Neues?
Naja, ich habe erstens mit den Handelnden, die Sie aufgezählt haben, und dann aber auf Rückzug befindlichen, durchaus einen guten Kontakt, auch jetzt noch. Und die haben schon die Einschätzung, dass das, was da kommt, erstens einmal nicht gut ist. Das ehrt sie auch, dass sie da die Konsequenzen ziehen. Viele haben es ja vorher schon angekündigt. Die Einschätzung, wie es mit Österreich weitergeht, ist vielleicht wichtiger. Und wie es mit der ÖVP weitergeht, das ist ja meistens eine seltsame Kiste, wo immer mal was anderes raushüpft, als man dann vermutet. Es gibt halt mehrere ÖVPen und möglicherweise zerreißt die auch irgendwann einmal. Das ist aber jetzt nicht primär mein Problem. Wir versuchen ja auch auf die Republik zu schauen. Aber von dort kommend ist natürlich in dieser ganzen Kaskade von Unverantwortlichkeiten war am Schluss der Zustand, dass es in Wahrheit viele ÖVPen gibt. Wir haben ja das Jahr und Tag erlebt, dass von der Wirtschaftskammer, vom Wirtschaftsbund hier Zurufe waren, die nur dazu widersprüchlich waren. Auf der einen Seite immer mehr Geld für ihr Klientel. Da haben wir ja noch relativ viel verhindert, muss man ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite Blockaden für viele vernünftige Dinge. Und die haben sich halt offenkundig am Schluss durchgesetzt. Das muss man sagen. Und das ist erstens mal schlecht, zweitens auch nicht nur nachvollziehbar, weil es hätten sie ja andere in der ÖVP durchsetzen sollen und können. Drittens ist es jetzt nicht nur ein Wunder. Aber wenn man das eh alles weiß, dann stellt sich schon die Frage, nicht nur, wie wir es jetzt zukünftig angehen wieder, sondern wie man solche, wie man es jetzt steirisch sagen würde, Botschen und Peinlichkeiten verhindern kann. Also ich kann da die nicht freisprechen.
Aber Herr Kogler, können Sie sich selbst freisprechen? Wie viel Verantwortung haben Sie selbst? Einerseits redet niemand mit Ihnen von allen anderen Parteien, hat niemand mit Ihnen geredet über eine Regierung. Und andererseits ist die wirtschaftliche und die Budgetlage, in der das Land jetzt steckt und der Teil des Problems ist, ja auch auf Ihre Regierung
zurückzuführen. Ja, zwei Dinge. Erstens mal bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Dreierkoalition sich angeschickt hat, zu verhandeln, hat es natürlich Gespräche gegeben, so ist es ja nicht. Und auch in der Folge, was und zu der Phase, was eben diese Zweidrittelmehrheiten betrifft. Und das Zweite ist, natürlich gibt es in der Frage des Arbeitsmarkts, der Wirtschaft und einer vernünftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik jetzt für die Zukunft Dinge zu lösen. Nur wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, waren ja viele der Maßnahmen genau so gestaltet, dass wir hier den Sozialstaat erhalten, phasenweise sogar ausgebaut haben, viele Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Und viele dieser Förderungen von damals laufen jetzt aus. Wir haben zwei, drei Gründe, warum das schwierig ist. Das ist erstens mal, da geht es uns gleich wie Deutschland und andere in Industrienationen, weil gerade in der Industrie der Export schwächelt. Das ist das eine. Deshalb haben wir die Prognosen nie gestimmt. Also der Finanzminister braucht ja, wie ich immer sage, nicht mehr Pflichtverteidigung. Aber das ist einmal der Hauptunterschied. Und drittens, das sage ich schon,
naja, ist ja kein Grund. Pflichtverteidigung, aber schon sagen, wie viel Sie gewusst
nein,
haben.
Das ist schon gewusst? Eine Frage. Die Frage ist, was man richtigerweise macht. Und das kann man ja noch für die Zukunft tun. Nämlich zu schauen, wo muss investiert werden, wo darf genau kein Einschnitt geschehen oder quasi eine ungeschickte Kürzung, weil es erst weder aufs Wirtschafts- Wirtschaftswachstum geht und wo ist es umgekehrt sinnvoll. Und da gibt es genug Möglichkeiten. Dafür stehen ja wir und treten wir.
Naja, aber Herr Kugler, Sie werden es nicht mehr machen. Also es ist interessant, was Sie dazu sagen, natürlich als Volkswirt, aber was jetzt auch interessant ist,
es geht ja auch darum, wie Sie fragen ja nach der Verantwortung.
Ja, ich frage nach der Verantwortung.
Und die geht ja darum, zu schauen, was sinnvoll und möglich ist. In diesen anderen Jahren, finde ich, waren die meisten Maßnahmen gut gesetzt. Über andere kann man streiten, da gibt es auch mit der ÖVP-Differenzen und so weiter und so fort. Aber das ist der kleinere Teil. Nur, ich sage, ich kann es ja auch von der Seite her aufziehen. Wir hatten in den Jahren 2008 bis 2012 wesentlich schwierigere wirtschaftliche und finanzpolitische Situationen in mehreren Ländern Europas, so wie jetzt eben auch, und Österreich ist ja nur eins von 10 Ländern circa, die hier mit dieser Budgetproblematik konfrontiert sind. Und dort waren viel größere Probleme und die wurden auch gelöst. Im Übrigen mit dem Zutun der Grünen, weil viele der Maßnahmen auch damals eine Zweidrittelmehrheit gebraucht haben.
Aber Herr Kugler, was Menschen jetzt aufregt, ist, dass vor der Wahl gesagt wurde, alles ist halbwegs gut, das Defizit ist unter 3% für dieses Jahr. Das ist so diese magische Grenze, wo dann die EU-Kommission einschreitet. Und kurz nach der Wahl erfährt man nachher, das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt geht es in Richtung 4%. Jetzt sagt der Fiskalrat, er hat schon im Frühjahr gewarnt. Sie waren ja immer sowas wie der Schattenminister in dieser Koalition. Sie interessieren sich für die Finanzen. Wann haben Sie das gewusst?
Das hat wenig verändert, aber die andere Sache ist ja, wie ich vorher genau im Austausch mit Professor Badl, den Sie ansprechen, gleichzeitig ist natürlich richtig, dass sowohl die Kommission, die jetzt eine Rolle spielt, und auch andere, die Nationalbank, die österreichische, und auch die Fiskalratsprognosen so ausgeschaut haben, dass sie knapp bei 3 waren. Beim Professor Badl war es halt ein bisschen drüber, aber das weiß ich gar nicht, wer da jetzt deshalb alle folgen kann. Der Hauptunterschied ist ja in den Wirtschaftsprognosen gelegen. Das muss man ja schon sehen. Ob ich jetzt 1,2% Minuswachstum habe, sozusagen, wie das jetzt mache ich schon nennen, oder 0,6% plus, das macht im Ergebnis
in der Wirtschaft. Das macht einen Riesenunterschied, aber,
ja, aber der erklärt das meiste.
Der erklärt tatsächlich das nicht. Weil erklärt, dass das unter 3% gelegen ist? Sind wir
ein bisschen
im Detail?
Ja, das wollte ich ja vermeiden, ausnahmsweise.
Ist das ausnahmsweise? Nein,
die Abweichung der Prognose, von der Sie gesprochen haben, wo ich gesagt habe, da braucht ja der Finanzminister meine Verteidigung nicht. Zu den strukturellen Fragen muss man schauen. Aber das ist ja genau das, wo ich sage, das ist doch mit Vernunft und mit ein bisschen Zuversicht schon wieder lösbar. Noch einmal, wir haben schon viel ärgere Wirtschafts- und Finanzkrisen gehabt.
Aber ich habe eine Frage noch dazu, was Sie gewusst haben, weil der Finanzminister hat gemeldet nach Brüssel die Zahlen, wie er sie hatte, und dann aber dazu die Zahlen der Länder, der Gemeinden, der Sozialversicherungen, alle mit einem fetten Plus oder einem leichten Plus, mit Gewinnen. Und niemand weiß, woher diese Prognose genommen hat, dass die Gewinne machen. Es gab keine Grundlage
Überschüsse
dafür.
Meinen Sie?
Deswegen Überschüsse, genau. Deswegen ist das überhaupt
das unter diesen 3%
gegeben.
Das
wussten
wundert mich
Sie
auch. Wir wissen ja, apropos
ist ja natürlich jetzt auch nicht so, da gibt es keine Überschüsse.
Aber wussten Sie Bundeshauptstadt das? Wien, nein, natürlich nicht. Die Bundeshauptstadt Wien ja selber massiver Maastricht-relevante Defizit einfährt, da darf man ja auch fragen, was dort los ist. Da geht es ja im Übrigen nicht nur um das Bundesbudget, weil das jetzt immer adressiert wird, sondern, wie Sie richtigerweise festhalten, um alles. Aber ich noch einmal, die Story ist in erster Linie, was diese Unterschiede ausmacht, um die es hier geht, erklärbar mit völlig unterschiedlichen Wirtschaftsprognosen. Das sage ich, darf ja alles passieren, weil sonst wären jetzt gar noch die Wirtschaftsforscher schuld. Das sage ich auch nicht. Es ist nur so, dass es darum geht, immer darum geht, zu schauen, welche Maßnahmen sind sinnvoll. Und da gäbe es genug, wir kämpfen lang genug darum, dass wir mit diesen umweltschädlichen Subventionen zurückfahren. Das wäre sogar eine Doppelgewinnsituation, weil einerseits für Klima- und Naturschutz nicht so viel Schaden gestiftet wird und andererseits wir uns was sparen. Das nennen wir sinnvoll sparen. Da geht es aber gleich um mehrere Milliarden Euro. Das kommt ja auch vom WIFO, also wenn nicht vom Wirtschaftsforschungsinstitut.
Aber Herr Kugler,
das erfinde ich ja nicht nur alleine.
Es wirkt jetzt nicht so, als würde eine blau-schwarze Regierung, die sich da formiert, ihren Schwerpunkt auf umweltschädliche Subventionen setzen.
Ja gut, aber dann muss man die fragen.
Sie?
Wir haben ja schon länger darum gekämpft, manches durchgesetzt, lange nicht alles. Und das ist einfach eine klassische, in dem Fall heute, Wirtschaft, Sozial- und umweltpolitische Auseinandersetzung. Ich sage ja eh die ganze Zeit, die einzigen, die wirklich für eine ökologisch, soziale, dann aber auch Marktwirtschaft eintreten, sind offensichtlich eh die Grünen.
Weil, aber das
wenn
haben
ich alles
ja nicht
gleichzeitig
einmal in der
berücksichtige, sind die Probleme, die es tatsächlich gibt, die sind nicht klein, das stimmt, Wir hatten aber schon größere. Jedenfalls, sie sind lösbar. Und es gibt ja schon wieder eine Perspektive.
Und das gesamte Interview mit Werner Kogler gibt es wie immer auch nachzusehen, und zwar auf puls24.at und auf Join. Aber jetzt befassen wir uns erneut mit der Frage, wie glaubwürdig ist eigentlich die Politik, allen voran die ÖVP, und wie lange wird Babler sich noch an der Spitze der SPÖ halten können?
Ja, das sind sehr, sehr gute Fragen. Viele Menschen haben ja auch schon langsam genug von diesem ganzen Politikzirkus. Wie es da weitergeht, das besprechen wir in wenigen Augenblicken beim Duell des Tages mit diesen beiden Herrschaften, mit Roland Fürst von der burgenländischen SPÖ und mit dem Meinungsforscher Christoph Haselmeier.
Willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Die Grünen, die ringen also um ihr politisches Überleben, aber wie sehr schadet das derzeitige Politikhack den österreichischen Parteien generell? Auch die ÖVP muss sich ja derzeit den Vorwurf gefallen lassen, keinerlei Glaubwürdigkeit mehr zu haben.
Monatelang wird Herbert Kickl von der ÖVP als Teufel an die Wand gemalt. Jetzt auf einmal kann sich die Volkspartei sehr wohl vorstellen, Kickl zum Kanzler zu machen.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Kickl tatsächlich Kanzler wird? Und was sagen eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher zum aktuellen Chaos in der österreichischen Politik?
Das besprechen wir jetzt mit dem Meinungsforscher Christoph Haselmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Ambros. Schönen guten Abend, Herr Wirl.
Und wir haben hier bei uns im Studio Daniel Fürst, Roland Fürst natürlich, verzeihen, ich habe den falschen Namen gesagt, Clubobmann der SPÖ Burgenland und Mitglied des SPÖ-Bundesparteivorstands. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend euch allen hier.
Einen schönen Abend auch von meiner Seite. Und Herr Fürst, ich würde gerne mit Ihnen starten. Die umstrittene Rolle der äußerst zerstrittenen SPÖ, die werden wir gleich noch etwas näher beleuchten. Zuvor möchten wir aber noch auf die aktuelle Situation zwischen ÖVP und FPÖ eingehen, denn da stellt sich die Frage, kann das was werden mit FPÖ, ÖVP? Wird Kickl tatsächlich der nächste und erste blaue Bundeskanzler werden in Österreich?
Also ich bin ja gerade mit der burgenländischen Wahl befasst und jetzt habe ich müssen nachlesen, weil die vielen Veränderungen, die bekommt man ja in der Schnelle gar nicht mit. Ich habe jetzt gelesen, dass der Herr Schallenberg jetzt Kanzler ist, obwohl er gesagt hat, er will gar keine Regierung mit der FPÖ, mit Herrn Kickl angehören. Den Herrn Stocker, der hat heute eine Äußerung gemacht, das war mehr, also es war kein Willkommensgruß in Richtung FPÖ. Und mir tun schlichtweg die Österreicherinnen und die Österreicher leid, weil das haben wir uns in Österreich nicht verdient. Diese Chaostage, die jetzt sind, denke ich, der Hauptverursacher, das ist in dem Fall die ÖVP, die auch offensichtlich völlig Kopf, Hand und Fußlos jetzt umeinander läuft und wie Sie es richtig auch im Eingang erwähnt haben, 180-Grad-Wendungen, die höchste Währung in der Politik, das ist die Glaubwürdigkeit, das ist die Authentizität und die hat die ÖVP meines Erachtens komplett zerstört und in diese Richtung wird es auch gehen. Man kann jetzt nicht abschätzen, in welche Richtung das geht. Ich denke, die Österreicher und Österreicherinnen wollen eine stabile Regierung, die Probleme sind wirklich sehr massiv. Diese ÖVP hat uns ein politisches Trümmerfeld hinterlassen, auch die Grünen, Rekorddefizit, Probleme in Gesundheit, bin gleich fertig, Spital, Pflege, Missstände, Asyl, Migration, große Probleme. Und da braucht es eine Regierung, die stabil ist, die normativ etwas umsetzt für Österreich und für die Österreicherinnen und Österreicher. Das sehe ich momentan nicht.
Das ist natürlich ein Punkt, den wir noch besprechen werden. Sie sagen, die ÖVP ist schuld am Schlamassel derzeit. Die ÖVP sitzt genau andersrum, sagt Andreas Babl, und die SPÖ sind verantwortlich für die derzeitige Situation. Bevor wir darüber sprechen, die Frage noch an Sie auch, Herr Haselmeier. Wird das was mit ÖVP und FPÖ, beziehungsweise FPÖ und ÖVP, muss man sagen, oder wird es Neuwahlen geben am Ende des Tages?
Ja. Ich komme so vor, quasi wie bei Bauersuchtfrau auf ATV. Da weiß man nämlich auch nie, wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist vollkommen offen. Gestern hat Herbert Kickl, der Bundesparteichef der FPÖ, durchaus sehr hart der Volkspartei einiges ausgerichtet. Ich glaube, das war prinzipiell nach innen gerichtet, auch zu den eigenen Funktionären, weil es auch hier anscheinend doch auch Vorbehalte gibt mit einer Zusammenarbeit mit der Volkspartei. Und heute war ja der Christian Stocker, der designierte ÖVP-Parteichef, der wiederum hier klar geantwortet zum Beispiel auch hat, wie er sich etwas vorstellt, Stichwort das Verhältnis zu Russland beziehungsweise auch zur Europäischen Union.
Mhm. Herr Haselmeier, ich würde aber gerne noch einmal darauf eingehen. Die ÖVP hat eben diese 180-Grad-Drehung hier vollzogen. Auf einmal geht es ja wohl eine Koalition eventuell mit einem Kanzler Kickl und mit einer Kickl-FPÖ. Fühlen sich da jetzt die Wähler und Wählerinnen nicht vielleicht auch ein bisschen veräppelt und bei möglichen Neuwahlen sollten sich die beiden nicht einigen? Könnte die ÖVP da Wählerstimmen einbüßen, noch mehr als sie eben schon hat?
Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Volkspartei noch Wählerstimmen einbüßt. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir wissen schlichtweg einfach, dass fast, oder ich sage einmal behaupte, jede Politikerin, jeder Politiker in Österreich schon mal gelogen hat. Ja. Und was hätte die Volkspartei nichts anderes machen können? Da muss ich dem Herrn Fürst widersprechen. So milde gegenüber der Bundespartei seiner eigenen kenne ich ihn ja gar nicht, weil die Erzählung nämlich der NEOS, wie aber auch der Volkspartei, ist ganz eine andere. Ja. Ich erinnere zum Beispiel auch an ihren Bundesparteichef Andreas Babler, ja, der in der ZIP sich geäußert hat, in der ZIP 2 war das, wo drauf dann der Nikola Scherak, weißt du, Nikola Scherak für unsere Zuseherinnen und Zuseher, stellvertretender Clubobmann im Parlament, sehr der eigentlich Neos. Ein besonderer von NEOS, ja, ja, muss man, danke Herr Wirl, sehr besonnen eigentlich, der dann gefragt hat auf Twitter unter anderem, ja, das heißt halt jetzt Ex, ja, wie so schön heißt, so quasi, wo war der Babler bei welchen Verhandlungen in den letzten Wochen, wahrscheinlich nicht bei demselben, wo er anwesend war, quasi sinngemäß. Also dementsprechend hat man jetzt die Erzählungen von zwei Parteien, die SPÖ wäre schuld, ja, und natürlich die Sozialdemokratie weiß das von sich, aber so funktioniert Politik. Aber eines ist klar, die Leute draußen, die wollen, dass gearbeitet wird, egal jetzt auf welcher Ebene, und möchten, dass ihre Probleme gelöst werden und sicher keine Neuwahlen.
Da bin ich bei Ihnen, vor allem beim letzten Punkt, will ich da nicht widersprechen, aber so ergänzen.
Sie sind sehr duell, Sie können
sehr,
wohl widersprechen.
Sehr, ja. Nein, das mache ich jetzt gerade. Sie wissen, Herr Haselmeier, dass wir im Burgenland eine andere Position gehabt haben von Beginn an. Man kann immer sagen, im Nachhinein ist man gescheiter. Wir haben von vornherein nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis, das die Sozialdemokratie jemals auf Bundesebene jetzt eingefahren hat, waren wir nicht der Meinung, dass wir in eine Regierung im ersten Schritt gehen sollten. Wir hätten das auch in den Gremien besprochen oder zumindest deponiert, dass wir gesagt haben, beschäftigen wir uns da mal mit uns selber. Warum wählen 50% der Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ und nicht mehr die sozialdemokratische Arbeiterpartei, nämlich die SPÖ mit nur mehr 20%? Da gäbe es viele Fragen, die wir gerne mal selbst reflektiert, auch besprochen hätten, parteiintern, waren die Themen die richtigen, waren auch die Ausrichtung die richtige, um dann zu warten, schafft Kickl eine Regierung mit dem Auftrag von Bundespräsidenten Van der Bellen oder nicht, und dann hätte man ja noch in die Situation kommen können, geht man in Regierungsverhandlungen mit des NEOS und mit ÖVP oder nicht. Spätestens dann, das haben wir auch artikuliert, wir haben gesagt, wir akzeptieren das ist nicht die Mehrheitsmeinung, wir haben was anderes zu tun, wir haben eine burgenländische Landtagswahl in 12 Tagen, aber spätestens dann, wo sich dieses Budgetloch offenbart hat, wo man eine ÖVP, eine sogenannte Wirtschaftspartei hat, die nicht einmal ihr eigenes Budget kennt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, spätestens dann hätte man aufstehen müssen und gesagt, mit dieser Partei in diesem jetzigen Zustand ist kein Staat zu machen. Und ich denke, dass die Sozialdemokratie jetzt zumindest bewiesen hat, dass sie nicht umfällt, weil die Furcht haben ja auch viele gehabt, mit jedem Preis in eine Regierung zu gehen. Da hat es rote Linie gegeben von Seiten der Sozialdemokratie, was die Pensionen betrifft. Ich selber weiß, wie das ist, wenn man ab 15 arbeiten gehen muss. Meine Freunde, die so alt sind wie ich, bin jetzt fast 56, die können fast nicht mehr körperlich, die Schlosser, Installateur, die Menschen von der Angela Austria NEOS, die können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Und insofern war das gut, dass hier die Sozialdemokratie auch klare Kante bewiesen hat. Wie gesagt, wenn es nach uns gegangen wäre, letzter Satz, wären wir nicht in dieser Situation. Wir haben konsequenterweise auch keine Verhandler in Wien gehabt, weil wir uns auf das Burgenland konzentrieren wollten und weil wir auch konsequent sagen, wir haben da auch keinen Beitrag zu leisten, der für uns einen Sinn ergibt.
Ganz generell gibt die Politik da derzeit ein verheerendes Bild ab. Es wird gestritten, gegenseitige Schuldzuweisungen, die sind schuld, nein, die sind schuld. Herr Haselmeier, Sie sind Meinungsforscher, Sie haben natürlich auch die entsprechenden Zahlen dazu. Wie sehen das denn die Menschen in Österreich? Gibt es da auch eine Tendenz dazu, dass einer Partei diese gescheiterten Regierungsverhandlungen bis jetzt mehr schaden als einer anderen?
Es gibt noch keine aktuellen Zahlen, ich rechne aber quasi tagtäglich damit, dass die veröffentlicht werden. Eines ist klar, bevor das Experiment einer österreichischen Ampel, die ja gar nicht gekommen ist, ja, bevor das gescheitert ist, haben die Freiheitlichen massiv profitiert. Nicht nur beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse, dem IFDD, wo derzeit die Freiheitlichen bei 37% lägen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen in Österreich wären, sondern auch bei allen anderen Instituten, die für das diverse Medienhäuser auch arbeiten, war die Unterkante 35. Also einigen wir uns.
Also die FPÖ gewinnt auf jeden Fall
und die anderen Parteien. Und die Sozialdemokratie, die kommt von ihrem schlechtesten Ergebnis prozentuell in der Geschichte, fällt noch weiter runter und liegt bei den Umfragen bei uns zum Beispiel nur bei 19%, bei anderen auch bei 19 oder bei 20%. Das ist ja alles kein Ruhmesblatt für eine ehemalige staatstragende Partei. Aber auch die Volkspartei erwischt es natürlich auch während dieser Verhandlungen, ja, die jetzt gescheitert sind, von über 26% auf 21% in den Umfragewerten. Mhm. Also das hat für Auswirkungen. Spannend ist, weil vor unserem Gespräch jetzt der Werner Kogler dabei war, die Grünen, ja, die 8% hatten bei der Nationalratswahl im Herbst, kommen de facto nicht vom Fleck.
Wie schaut es mit den Neos aus, ganz kurz?
Die Neos können leicht zulegen, ja. Danke, die habe ich jetzt vergessen, ja. Die hatten 9% und würden jetzt kommen auf 11% in den Umfragewerten. Mhm. Aber eines ist klar, die Leute wollen eine Regierung und hätten gerne eine stabile Regierung und präferieren 2/3. Wir haben das gerade vor kurzem am letzten Wochenende für die Kronenzeitung Österreich abgefragt und da sagen 66%, sie würden eine Zweierkoalition präferieren. Und jetzt schauen wir mal, ob diese kommt, wenn diese scheitert.
Also dann geht's eh in
eine Zweierkoalition, Klammer.
Zwei Parteien.
Unabhängig, da ist in Klammer gestanden. Also wie gesagt, blau-schwarz, blau-rot, oder auch schwarz-rot, ja. Und das waren diese Möglichkeiten, die ja auf dem Tisch gelegen sind, ja. Schwarz-rot ist ja vom Tisch, blau-rot ist, gibt es zwar einige in der SPÖ, die das wollen, ist aber in der Breite derzeit noch nicht umsetzbar. Vielleicht schaut es in ein paar Jahren anders aus auf Bundesebene. Und 2/3 haben hier Ja gesagt. Ja,
schauen wir mal, wie es dann nach der nächsten Burgenlandwahl weitergeht.
Das Burgenland wird äußerst spannend werden, also wie gesagt, ja.
Da kommen wir auch gleich zu sprechen. Wir würden ganz gern trotzdem noch einmal kurz auch nachhaken zu den aktuellen Ereignissen bei den Koalitionsverhandlungen, die da eben gescheitert sind, zwischen dieser möglichen Ampelkoalition. Und da gibt es eben Punkte, die angesprochen worden sind, so wie Sie schon gesagt haben. Pensionsreform war einer dieser Punkte, aber eben auch diese Vermögensteuern. Und wir haben jetzt auch von Herrn Haselmeier gehört, naja, die SPÖ verliert jetzt noch mehr in den Umfragewerten. Und de facto ist sie jetzt wieder in der Opposition. Neuwahlen sind auch eine schlechte Option für die SPÖ. Hat man sich da jetzt nicht selbst irgendwie auch ins eigene Fleisch geschnitten, dass man da nicht ein bisschen mehr nachgegeben hätte und dann eben in einer Regierung gewesen wäre mit mehr Handlungsspielraum?
Da gibt es unterschiedliche Standpunkte in der Sozialdemokratie, die das anders bewertet haben. Die haben sich durchgesetzt, die in eine Regierung wollten. Wenn man die ÖVP jetzt kennt, auch die Neos kennt und ein Stück weit auch Hausverstand mitbringt, dann war es mir von vornherein klar, dass das nichts wird. Jetzt kann man sagen, ja, Glück gehabt. Nein, nicht Glück, weil in der Politik geht es ja darum. Und das, was Sie sagen, wenn Sie...
Ihr Chef, der Herr Doskozil, hat das ja auch öfters, glaube ich, auch medial getan.
Hat das auch artikuliert. Auch deswegen, weil wir... was ist die höchste Währung in der Politik? Das ist die Glaubwürdigkeit. Und wenn sich jetzt 3 Parteien vom Tisch aufstellen und alle gegenseitig der Lüge bezichtigen... Das schadet ja insgesamt dem politischen
aber
System.
Aber alle 3 wollten einen Kanzlerkickel verhindern. Ja. Das war eigentlich das oberste Ziel.
Naja, ja, aber dieser gesamte Prozess, der war von Anfang auf von vielen falschen Entscheidungen geprägt, auch vom Bundespräsidenten oder von seinem Umfeld. Das muss man an dieser Stelle auch klar sagen. Warum schießt jetzt die FPÖ so? Die Menschen haben das nicht gutiert, dass nicht der Herbert Kickl den Auftrag bekommen hat. Ich hätte den Herbert Kickl gerne scheitern gesehen. Der wäre auch gescheitert. Und dann wäre eine andere Voraussetzung gewesen. Was wäre, wenn das hat jetzt, spielt keine Rolle. Sie haben die Sozialdemokratie angesprochen. Ich denke, dass wir im Burgenland zeigen, dass wir mit einer Sozialdemokratie in der Mitte steht, inmitten der Bevölkerung, die ganz klare Kompetenz in Sozialwirtschafts- und Gesundheits- und Pflegepolitik hat, die auch umsetzt, wo die Menschen auch zufrieden sind, dass das der Weg der Sozialdemokratie ist, um auch zukünftig im Bund erfolgreich sein zu können.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage dafür, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Das heißt, Sie sagen eigentlich, der burgenländische Weg, den die SPÖ geht, wäre eigentlich für ganz Österreich erstrebenswert. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, naja, der Herr Babler hat es nicht geschafft, die SPÖ stürzt ab, auf möglicherweise sogar unter 20%. Hans-Peter Doskozil, der Retter in der Not, kommt jetzt, um die SPÖ da wieder rauszuholen. Naja, ist das jetzt vielleicht
waren
das
viele Fragen. Jetzt muss ich aufpassen, weil uns wird ja immer unterstellt, dass wir sehr selbstbewusst sind im Burgenland. Um es vorsichtig auszudrücken, ja, das sind wir aber völlig zu Recht. Mhm. Wir stellen über 60 Jahre den Landeshauptmann in einer strukturkonservativen ländlichen Region. Das muss man mal zusammenbringen. Das geht nicht, wenn man Ideologie vor die Bedürfnisse der Menschen stellt. Das funktioniert
lassen
nicht.
Lassen Sie mich die ganz konkrete Frage.
Lassen Sie mich beantworten. Ja. Jetzt haben wir gleich einen heißen Film.
Reden wir drüber.
Das ist ja kein Problem. Das zeigen wir auch im Burgenland auch vor. Natürlich gibt es zwischen ländlichen Raum und urbanen Raum gerade in der Sozialdemokratie unterschiedliche Zugänge, die meines Erachtens nie ein Widerspruch waren. Das ist immer von woanders sozusagen gekommen. Ihr seid im Burgenland gar keine Sozialdemokraten oder Rechte. Ich habe das nie verstanden, weil das immer die Kraft der Sozialdemokratie war. Im urbanen Raum, wo Fortschrittlichkeit, Progressivität im ländlichen Raum immer, denken Sie an Kärnten, denken Sie an Oberösterreich, wie da noch Landeshauptmänner gestellt worden sind, pragmatisch in vielen Ansätzen, das geht schon zusammen in der Sozialdemokratie, wenn eine Gruppe nicht sagt, das ist die reine Lehre, alles andere ist rechts, links oder sonst was oder etikettiert, so wird es nicht gehen. Das haben jetzt, glaube ich, alle in der Sozialdemokratie begriffen. Insofern sage ich Ihnen, dass der burgenländische Weg mit der Erweiterung von dem, was im urbanen Raum gefordert ist, das sind oft andere Themen, durchaus ein sehr erfolgreicher sein wird, der auch
auf Bundesebene
auch realisieren. Und die Menschen, die haben ja Sehnsucht nach einer vernünftigen politischen Kraft. Mhm. Das spüren wir ja auch draußen, auch im Burgenland. Und das wäre die Sozialdemokratie, keine Frage.
Lassen Sie mich die Frage vielleicht noch einmal ganz konkret stellen. Würden Sie sich wünschen, dass Andreas Babler die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidat anführt?
Nein, ich lasse mich nicht auf Personaldiskussionen jetzt vor allem ein, was die ÖVP zerreißt, wo die Neos völlig skurril unterwegs sind, die Grünen sowieso. Das wird es nicht geben. Es gibt Gremien, ich glaube jetzt irgendwann gibt es auch Bundesvorstand und vieles mehr, da wird das in Ruhe besprochen werden. Da ist das Burgenland nicht in der Ziege, muss man sagen, wir haben in 12 Tagen Wahlen, wir haben jetzt andere Probleme, wir haben keine Probleme, wir sind sehr zuversichtlich und wir konzentrieren uns jetzt komplett auf das Burgenland und überlassen jetzt einmal die bundespolitische Situation auch in der Sozialdemokratie den anderen.
Dann würde ich gerne mal Meinungsforscher nachfragen, was es denn für die SPÖ bedeuten würde, wenn Hans-Peter Doskozil vielleicht, falls es Neuwahlen geben würde, statt Andreas Babler antreten würde. Gibt es da irgendwelche Umfragen oder vielleicht andere Zahlen, die zeigen würden, dass er besser abschneiden könnte?
Aktuell gibt es keine Umfragen, die das jetzt belegen, aber es wurde auch nicht abgefragt. Mhm. Also zumindest sind diese mir nicht bekannt, weil natürlich Hans-Peter Doskozil sich jetzt rein auf die burgenländische Landtagswahl konzentriert. Alles andere wäre ja fatal, verzeihen Sie mir den Ausdruck, auch vertrottelt, wenn er das nicht machen würde. Das heißt, bei ihm geht es jetzt wirklich auch um die Zukunft des Burgenlandes und auch, wie die nächsten 5 Jahre dort weitergestaltet werden sollen. Eines ist klar, oftmals sind beide Wege richtig. Ja. Ob Andreas Babler der Richtige an der Spitze der SPÖ ist, das muss die SPÖ selbst entscheiden. Ich kann nur eines sagen, auch hier wieder von Seite der Umfrage, ja, zitiere wieder hier die Krone, wurde unter anderem auch die Frage gestellt, soll Andreas Babler als SPÖ-Clubobmann zurücktreten? Ja, sagen 65% der Österreicherinnen und Österreicher ja. Spannend hier das SPÖ-Parteibreak, nämlich das sind die sogenannten Parteigänger, die derzeit aktuell die Sozialdemokratie, also die in dem Fall die 19% auf Bundesebene wählen würden. Von denen sagen 22% ja. Das heißt, das ist ein schwaches Viertel.
Moment, also, 22% sagen ja, Andreas Babler.
Von den eigenen ja. SPÖ-Wählerinnen und Wählern, die SPÖ wählen würden auf Bundesebene. So, das ist ein schwaches Viertel. Am Ende muss es die Sozialdemokratie selber entscheiden. Ich glaube, das ist nicht so einfach aufgrund der Statuten, wie man sich heute halt einfach hier eingemauert hat. Aber oftmals ist der Weg zum Beispiel von jemanden wie Hans-Peter Doskozil im Burgenland absolut vernünftig, weil, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, er ganz anders in den Umfragewerten dasteht und seine SPÖ als die Bundes-SPÖ. Aber in Wien, auch dort gibt es eine starke Persönlichkeit neben Hans-Peter Doskozil im Burgenland, den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, auch sehr sein Kurs, der sich auch unterscheidet zum burgenländischen Kurs, ist in Wien erfolgreich. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, der Standort bestimmt dann den Standpunkt und somit den Inhalt.
Aber bleiben wir gleich bei den anderen Umfragen, denn der Herausforderer oder einer der Herausforderer von Hans-Peter Doskozil ist eben Norbert Hofer, der antreten wird. Und da gibt es zwar Umfragen, die sagen, naja, trotzdem Hans-Peter Doskozil wird da oder schrammt da sogar fast an der Absoluten. Wie sind da Ihre Zahlen aktuell und könnte Norbert Hofer dennoch für Hans-Peter Doskozil gefährlich werden, ihn vielleicht sogar umgehen und dann eine Koalition mit anderen machen.
Seit dem Wochenende wissen wir, egal was in Duellen gesagt wird, und darf schon vorteasern, ja, Puls 24 und die Krone machen ja auch hier das Duell, ich glaube am 15. Jänner findet das statt. Ja.
Egal, danke fürs Teasing, Herr Hasen.
Genau, egal was hier gesagt wird, ja, es ist dann wieder wurscht am Ende des Tages. Ja, weil wenn der Norbert Hofer von den Freiheitlichen, ein Spitzenkandidat im Burgenland, und der Herr Sagatz, das ist der Spitzenkandidat der ÖVP im Burgenland, gemeinsam eine Mandatsmehrheit zusammenbringen gegen die Sozialdemokratie im Burgenland, dann heißt der burgenländische Landeshauptmann zu 100% nicht mehr Hans-Peter Doskozil. Eine Umfrage ist immer eine Momentaufnahme für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Wir haben eine gemacht, ich glaube, das ist die einzige, die generell publiziert worden ist, schon mehrere Wochen her für die BVZ, das ist die Burgenländische Volkszeitung. Und dort ist herausgekommen, dass Hans-Peter Doskozil mit seiner SPÖ, der ja als Namensliste unter anderem mit Doskozil eine starke Marke antritt, auf 47% kommt. Die Freiheitlichen sind damals auf 25% gekommen mit Norbert Hofer. Das ist in Wirklichkeit eine Sensation im Burgenland. Warum? Das beste Ergebnis davor lag bei 15% in der Geschichte in der Zweiten Republik. Die ÖVP auf 21, das heißt, zählen wir die beiden zusammen, steht 46-47. Entscheidend ist hier die kleineren Parteien, die Liste Molnar-Geser, das ist eine Namensliste, spielt überhaupt keine Rolle, also Abspaltung de facto von den Blauen. Die Neos unten auch keine Rolle. Die Grünen bei 4%, das ist die Hürde, da kann man nicht sagen, sind es drinnen oder draußen, tendenziell vom Gespür her eher draußen als drinnen. Aber das ist schon entscheidend. Welche Dynamik sind jetzt auf Bundesebene entstanden? Weil wenn ÖVP und SPÖ eine Mehrheit haben, dann werden sie auch diese ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit eines Dreierlandtags ist wahrscheinlicher als eines Viererlandtags mit den Grünen. Weil wenn die Grünen reinkommen würden, sagen wir jetzt einmal mit 4,5%, ja, täte sich das nicht ausgehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, sie haben in der Regel 40% verloren. Entschuldige, ich rede jetzt schon lange, aber das muss man schon darstellen.
Wir würden ganz gerne noch mal reden über das Thema an sich, nämlich über die Regierungsverhandlungen, über die derzeitigen. Eine kurze Frage haben wir noch, wenn wir schon den Herrn Fürster haben, nämlich von der burgenländischen SPÖ. Das interessiert uns nämlich ganz besonders. Sie haben die Wahlplakate präsentiert von Hans-Peter Doskozil vor kurzem. Am 19. Jänner ist es dann soweit, da wird dann gewählt in Burgenland. Und bei diesen Wahlplakaten, da muss man das Logo der SPÖ mit der Lupe suchen. Also wir können das uns hier gerne noch ansehen. So sieht das Wahlplakat von Hans-Peter Doskozil, das aktuelle, aus. Und die SPÖ, sagen wir mal so, ist dann nicht unbedingt drauf vertreten. Irgendwo ganz klein im Eck ist dann doch das Logo versteckt. Wieso ist das so, Herr Fürst? Möchte man sich da distanzieren von der SPÖ?
Ist sicher wirklich ein tolles Plakat, ist an meinen Kolleginnen und Kollegen von der Landesgeschäftsführung gelungen, wie gesagt. In Eigenregie, wir haben eine Wahlkampf-Obergrenze.
Aber halt ohne SPÖ.
Das ist gar nichts Neues. Das war Wahlkampfmanager 2020, da hatten wir das genauso. Damals war es schon so, dass manche das vermisst haben. Der Hans-Peter Doskozil ist der beliebteste Landeshauptmann, wahrscheinlich der beliebteste Landespolitiker. Es wäre ja völlig skurril, wenn wir nicht jemanden, den die Burgenländerinnen zu, glaube ich, 54% zum Landeshauptmann wählen würden.
Aber das schadet dann das SPÖ-Logo, oder wie?
Überhaupt nicht. Na, warum? Die Menschen wissen ja, dass der Hans-Peter Doskozil bei der Sozialdemokratie ist und spätestens dann im Wahlkampf Lokal, wo viele Burgenländerinnen, ich gehe davon aus, dass wir so viele sind, dass das 18. Mandat auf alle Fälle geschafft wird, dann ankreuzen, dann sehen sie, dass sie auch die SPÖ wählen. Das ist auch gut so. Wir haben uns nie distanziert, ganz im Gegenteil. Die sozialdemokratischen Werte, das ist ja das, was der Hans-Peter Doskozil und die Landesregierung und die Sozialdemokratie im Burgenland zu 100% verkörpert. Wie gesagt, vielleicht in einer anderen Konfiguration und Ausrichtung, die aber sehr erfolgreich ist, und wir sind sehr zuversichtlich, dass das honoriert wird, dass der Hans-Peter Doskozil jetzt 5 Jahre Macht und der Norbert Hofer ist ins Burgenland gekommen und hat vornehmlich damit sich beschäftigt und geredet. Das ist ja, was Sie gesagt haben, das ist ja auch artikuliert worden. Er will Landeshauptmann werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Burgenländerinnen einen Landeshauptmann, FPÖ-Landeshauptmann Hofer unter einen FPÖ-Kanzler Kickl wollen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Wie Fürst schon richtig gesagt hat, 54% der Burgenländer würden bei einer fiktiven Landeshauptmann-Direktwahl für ihn stimmen. Das heißt, vom Handwerklichen ist es grundvernünftig, wie man den Wahlkampf anlegt. Im Übrigen, im Burgenland schon öfters passiert, aber Österreich war echt nichts Neues. Wer das quasi fast mit erfunden hat, waren die Niederösterreicher, die Ewigkeiten damals noch unter Bröll, davor Ludwig, bitte nicht zu vergleichen mit dem Wiener Bürgermeister.
Ja. Siegfried, oder?
Siegfried, genau. Die einfach oft die Parteilogos quasi hinten angestellt haben und starke Persönlichkeiten in den Vordergrund gestellt haben.
Das ist ja auch in Tirol jetzt vor kurzem gewesen, dass ein gewisser Herr Matle dort das ÖVP-Logo. Also Wir haben halt Sie im Studio, deswegen fragen wir natürlich Sie sehr gerne. Zu guter Letzt vielleicht doch die Frage.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ob eine Koalition vielleicht auch auf Bundesebene jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden sollte in Zukunft, Ihrer Meinung nach, zwischen SPÖ und FPÖ.
Es gibt einen Beschluss, an den halten wir uns auch im Bund.
Aber das Burgenland gilt er nicht.
Nein, da gibt es für den Bund. Es gibt auch eine Eisenstädter Erklärung, wissen die wenigsten, von 68, wo Sozialdemokratie nicht mit der kommunistischen Partei und trotzdem gibt es in Graz eine gute Koalition zwischen den Parteien. Wir im Burgenland haben eine klare Ansage. Wir koalieren oder für uns, wenn wir in die Lage kommen, da hoffen wir sehr, kommt jede Partei, die in den Landtag kommt, die auch den Kriterienkatalog, den wir auch im Burgenland haben, erfüllt. Das ist ganz klar Ausrichtung EU, ganz klare Absage gegen diese ganzen Autokraten von Orban, Putin und vieles mehr. Da tut es übrigens die burgenländische FPÖ besonders schwer. Wenn das der Fall ist, dann koalieren wir mit jeder Partei. Ob das die Freiheitliche Partei ist, die ÖVP oder die Grünen oder die Neos oder die Liste Hausverstand, das ist uns völlig gleich. Wenn der Inhalt passt, wenn wir in die Lage kommen, dann schauen wir, was passt für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Momentan sind die Burgenländerinnen und Burgenländer unsere Koalitionspartner und die entscheiden dann 19 darüber, ob sie die Koalition verlängern wollen oder nicht.
Am 19. Jänner wird auf jeden Fall gewählt im Burgenland. Und wer weiß, ob das nicht auch ein bisschen einen Einfluss dann haben wird auf die Regierungsverhandlungen.
Entscheidend wird die Mobilisierung
zwischen
sein. Wer die Wählerinnen und Wähler mobilisiert, und wird diese Wahl gewinnen.
Die Frage ist natürlich, geht ein Riss durch Österreich? Das ist so ein bisschen der Tenor momentan. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Ihnen beiden. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Diskutieren. Und eben, die Frage ist natürlich auch, wie alternativlos ist überhaupt so eine blau-schwarze Regierung für Österreich? Das diskutieren jetzt die ehemalige Grünen-Chefin Eva Klawischnik, Unternehmer Bernd Hinteregger und Journalist Gernot Bauer vom Profil.
Wild umstritten startet da gleich. Wir dürfen uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Werner Seeger, bitte übernehmen.
Auf Wiedersehen.